Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er ist Rechtsanwalt, Steuerberater und auch Fachberater für Unternehmensnachfolge und berät Menschen, die nicht nur über Vermögen sprechen, sondern Verantwortung damit übernehmen wollen. Mit ihm möchte ich heute über ein Thema sprechen, das viele fasziniert und bei manchen auch Stirnrunzeln auslöst. Stiftungen, Vermögensstrukturen und Liechtenstein. Was steckt wirklich dahinter, wenn jemand eine Stiftung gründet? Ab wann ist das sinnvoll und warum haftet Liechtenstein noch immer der Ruf des Halbseidenen an, obwohl dort längst alles hochreguliert und transparent ist? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Zacharias Schneider. Herzlich willkommen, lieber Zacharias Schneider. Ich freue mich auf unser Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, Herr Nareike. Ich freue mich ebenso.
Herr Schneider, Sie sind Rechtsanwalt, Steuerberater und haben noch einige Fachzusatzausbildungen, unter anderem zu dem Thema auch Unternehmensnachfolge. Erklären Sie doch mal mir und unseren Hörern, wie sind Sie in dieses Feld gekommen? Was hat Sie daran so fasziniert? Weil da steckt eine Menge an Ausbildung drin.
Ja, gerne. Ehrlicherweise, während meiner juristischen Ausbildung bin ich relativ früh auf den Themenbereich Steuerrecht gekommen. Und da hat mich vor allen Dingen fasziniert, wie man Vermögen natürlich grundsätzlich besteuert, die Zusammenhänge Zivil- und Steuerrecht. Und gerade das ist ein besonders nützlicher Wissensbereich für den Bereich der Unternehmens- und Vermögensnachfolge, weil da Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht zusammentrifft. Also sehen, tatsächlich war es bei mir so, dass ich nicht einen Fall vor Augen hatte, den ich unbedingt lösen wollte, eine Vielzahl, sondern die Themenbereiche mich interessiert haben und ich daher mein Studium danach ausgerichtet.
Ich glaube, einschätzen zu können, dass Ihr Ziel und Ihre Faszination jetzt dann auch in Ihrem Tagesgeschäft stattfindet. Ist das korrekt?
Ganz genau. Also ich habe mich relativ früh rundum diesem Rechtsgebiet und Teilbereich gewidmet. Ich berate jetzt ausschließlich im Zusammenhang mit Vermögensübertragung. Überall da, wo Wirtschaftsgüter bewegt werden, da fragt man uns gerne an. Und das ist das, was auf mich spezialisiert ist, was mir Spaß macht.
Die Firma, für die Sie arbeiten, das ist ein Rechtsanwalt, der in Hannover ansässig ist. Ist das eine Rechtsanwaltskanzlei? Ist das korrekt?
Genau, wir sind nicht nur in Hannover ansässig. Also die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft ist eine klassische Großkanzlei mit 10 Standorten in Deutschland und darüber hinaus weiteren im Ausland, ebenso vielen. Das heißt also, wir haben den Ansatz, möglichst vollumfassend beraten zu wollen. Also das ist auch ein Teilbereich dieses Beratungsfeldes, dass wir von der steuerlichen Blaupause, die ich in der Regel entwerfe, bis zur notariellen Umsetzung dem Mandanten ein Produkt aus einer Hand bieten wollen. Und Hannover ist tatsächlich nur meinem privaten Lebensmittelpunkt geschuldet. Ich bin tatsächlich natürlich relativ viel unterwegs in Deutschland.
Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie, also wir alle denken natürlich bei Stiftungen, wenn wir bei dem Bereich mal etwas einsteigen wollen, auch immer an ganz namhafte große Familien, altes Geld, was auch immer man damit assoziiert. Das heißt, Sie treffen regelmäßig auch auf vermögende Familien, die sich im Grunde ernsthaft damit beschäftigen, wie denn eine Nachfolgeregelung, eine Vermögensaufteilung auch unter steuerlichen Aspekten sinnvoll sein kann.
Ganz genau. Also es fängt tatsächlich, ich habe bei uns natürlich, ist immer ein gewisser Vermögensstock Voraussetzung, damit man in so eine steuerliche Strukturberatung geht. Wenn ich das innerhalb der Freibeträge, innerhalb der steuerlichen Freibeträge übertragen kann, da muss man sich in der Regel keine großen Gedanken machen. Also sprich, da steckt schon ein grundsätzlich größeres Privatvermögen, aber vor allen Dingen auch Unternehmensvermögen hinter, wo wir ja schnell auf hohe Beträge kommen. Und wenn die ungehindert oder ungewollt voll gegen die Steuer laufen, dann kann das die Existenz des Unternehmens aber eben auch dazu führen, dass ich Privatvermögen veräußern muss, obwohl ich es gar nicht will.
Da gab es ja, glaube ich, auch unlängst einen ganz prominenten Fall einer Familie, die mehrere Milliarden Euro an Erbschaftssteuer zahlen musste. Welche Familie war das noch gleich? Ich habe es jetzt gar nicht
gesagt. Ja, viele von Knorr-Bremse gehalten. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die Erbschafts- und Schenkungssteuer ein durchschnittliches Aufkommen von 11 bis 13 Milliarden, also wachsend in den letzten Jahren zwar, dem Staat bereitet hat, dieser Erbfall allein über 4 Milliarden dem Staat gebracht hat, dann wissen wir, welche Bedeutung dieser Erbfall hatte. Und man sieht auch, man munkelt immer, ob die Planungen abgebrochen sind. Tatsächlich war Thiele dabei, diesen seinen Nachlass zu planen. Warum genau das danach abgebrochen ist, da kann ich auch nur munkeln. Aber Sie sehen, wenn man es bei ungeplanten Struktur lässt, dann kann das eben die Folge sein.
Heißt es, nur, dass wir das nochmal deutlich machen. Dieser Fall, wenn ich ihn mal Fall nennen darf, ein Drittel des jährlichen Aufkommens in Deutschland, also in ganz Deutschland, an Erbschaftssteuer generiert. Also entweder hat da jemand kräftig gepennt oder es hat irgendwie, vielleicht war es ja auch Absicht, das weiß man ja auch nicht, vielleicht war es ja nochmal so in die Familie, die irgendwie sich nicht anständig verhalten hat. Das weiß man wahrscheinlich alles gar nicht, aber ist schon spektakulär, oder?
Absolut spektakulär. Sowas gab es aus meiner Sicht auch noch nicht. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Also es ist bekannt, dass er auf jeden Fall Planungen angestellt hat und entweder tatsächlich sie nicht mit der Stringenz verfolgt hat oder eben vielleicht aber auch einfach nicht zufrieden war mit den Lösungen. Und das ist aber tatsächlich auch ein Phänomen, das wir nicht selten antreffen. Also man muss sich ja vorstellen, dass man diese Planung ja neben dem Tagesgeschäft macht. Und je nachdem, wie man da eingebunden ist, muss man sich mit diesen Strukturthemen beschäftigen. Und das priorisiert natürlich auch nicht jeder aus unterschiedlichen Gründen, weil man diese Endlichkeit vielleicht auch gar nicht so wahrhaben will, weil man bestimmte Entscheidungen nicht treffen will. Also ich komme mal weg von den hohen Zahlen. Da reicht es schon, wenn ich mir überlegen muss, wer bekommt mein Unternehmen und wer bekommt mein Privatvermögen. Also jetzt von zwei Kindern, die vielleicht unterschiedlich charakterlich situiert sind und unterschiedliche Fähigkeiten, aber eben recht gleich unterwegs sind. Das sind ja so Fragestellungen, da beschäftigt man sich nicht unbedingt gerne mit. Und vielleicht ist das so ein Fall gewesen.
Ja, durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, mit dieser Endlichkeit, das möchte jeder möglichst weit wegschieben. Wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, Sie hatten eingangs gesagt, oder am Anfang gesagt, dafür schon auch ein gewisses Vermögen vorhanden sein muss, weil es ab da erst einfach Sinn macht. Sie sagten, wenn die Freibeträge ausreichend sind, um ein Vermögen weiterzugeben, und das sind, glaube ich, 400.000 Euro oder sowas, dann macht es einfach keinen Sinn, zu Ihnen zu kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da so einen Durchschnitt an Vermögen, mit dem Ihre Mandanten bei Ihnen in die Kanzlei kommen? Gibt es da irgendwie so eine, oder ist das von 1 Million bis 500 Millionen oder?
Genau, also ehrlicherweise das Beispiel ist richtig, weil wir wirklich recht breit aufgestellt sind. Und das kommt natürlich auch darauf an, was ich erreichen will. Es geht ja nicht nur um Steuern, sondern es kann auch sein, dass ich einen tatsächlich auch mit wenig Vermögen eine recht komplizierte Verteilung erreichen möchte, und weil ich mich selbst absichern möchte, weil ich erst noch andere absichern möchte, uneheliche Kinder, wie auch immer. Also das muss gar nicht unbedingt so sein, dass es der ganz klassische steuerzentrierte Vermögensnachfolgefall ist, sondern es kann eben auch sein, dass ein wenig von einem dabei ist und dann eben die kautelarjuristische Gestaltung hier im Vordergrund steht. Ich gebe aber zu, dass ich natürlich jetzt mit dem klaren steuerlichen Fokus vor allem angesprochen werde, weil man Sorge hat, dass man das bereits versteuerte Vermögen bis zu 47%, sogar wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich sogar auch mehr, weil wenn man die ganzen indirekten Steuern nimmt, ist die Steuerbelastung des Privatvermögens dann doch auch noch höher, bis es dann in den nicht steuerbaren Bereich kommt. Und da dann nochmal, wenn man das innerhalb der Familie weitergeben möchte, bis zu 30% zahlen muss, da weigern sich dann schon die meisten Menschen, weil sie da sagen, und das ist eben das Interessante auch, ich würde jetzt auch bei Herrn Thiele nicht unterstellen wollen, dass er sicherlich einen Teil seines Vermögens vielleicht auch für wohltätige, gemeinnützige Zwecke hat widmen wollen. Dass man das aber dem Fiskus widmet, ist dann doch eher unüblich. Also wie man sieht, vielleicht nicht ausgeschlossen, aber doch eher selten.
Ist ja auch eine gewisse Wohltätigkeit, also insofern, aber ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Überleitung zu dem Bereich Stiftungen. Weil jeder von uns kennt ja wahrscheinlich die Gates-Stiftung und diese ganz großen Stiftungen, die, ich glaube, Bill Gates hat 95% seines Vermögens in seine Stiftung eingebracht oder sogar mehr. Das ist natürlich das, was jeder von uns schon mal gehört hat. Aber darüber hinaus gibt's ja eine Vielzahl von viel kleineren Stiftungen, die nicht weniger wichtig sind oder gemeinnützig tätig sind und viele, viele gute Dinge tun. Ich glaube, dass das ein Konstrukt ist, was natürlich aus verschiedenen Aspekten heraus interessant sein könnte. Jetzt lassen Sie uns mal skizzieren. Ich komme bei Ihnen ins Büro und sage, lieber Herr Schneider, sind Sie doch mal so nett. Ich habe hier aus einem Lottogewinn 8 Millionen Euro oder sagen wir 10, das ist vielleicht einfacher. Ich bin ein bodenständiger Mensch, möchte wahnsinnig gern was für die Gesellschaft zurückgeben, möchte aber auch, dass meine Familie einigermaßen abgesichert ist. Wie können wir denn da irgendwas konstruieren, was für alle interessant ist und was auch meinem Zweck, nämlich dass ich tatsächlich in auch der Gesellschaft, der Gemeinschaft was zurückgeben möchte, erfüllt ist. Wo fangen wir so ein Gespräch an?
Genau, Sie haben das schon richtig eingeleitet. Man versucht erstmal ein Zielbild zu malen. Was möchte der potenzielle Erblasser, der Schenker, der mit seinem Vermögen bewirken? An wen soll es versorgen in erster Linie und was soll dann in einem parallel dazu oder nach der Versorgung, beispielsweise des Ehegatten, der soll natürlich abgesichert sein, aber nach uns, vielleicht keine Kinder, soll das Vermögen einer bestimmten Einrichtung, einer bestimmten Sache, einem Orchester, wie auch immer, zugutekommen. Da würden wir dann Strukturen aufzeigen, wie man das vor allen Dingen steuerschonend machen kann. Also sprich, wir würden uns überlegen, Vermögen so beispielsweise so aufgebaut, dass die Ehefrau besonders viel Vermögen hatte und der Ehemann etwas weniger. In diesem Fall will die Ehefrau den Ehemann absichern. Ich benutze das bewusst mal nicht in meiner klassischen Konstellation, auch wenn der Mann ja zumindest aus statistischen Gründen dann doch eher dazu gezwungen ist, das Zeitliche zu segnen, mal in der Reihenfolge. Dann würden wir uns eine Struktur überlegen, die ja jetzt hier relativ simpel und einfach ist, bei der das Vermögen erst beim Ehegatten verbleibt, also sprich, das, was wir in jedem Berliner Testament regeln, ist ja eben quasi Versorgung des Ehegatten. Der bekommt alles, die Nachkommen bekommen erstmal gar nichts. Und dann würden wir beispielsweise eine gemeinnützige Einrichtung auswählen, wenn man die ganz einfache Lösung will. Oder aber wir überlegen uns, wie wir das, wenn wir jetzt auf das Thema Stiftungen mal zu sprechen kommen wollen, ob man das nicht auch machen kann, indem man das Eigentum von der Person löst. Und das kann man am besten machen, indem man in eine eigentümerlose Struktur wechselt, in eine Stiftungsstruktur. Das kann eine deutsche oder eine ausländische Stiftung sein. Das kann also auch zuerst eine privatnützige Stiftung sein. Also hier ist um zu unterscheiden zwischen den privatnützigen und den gemeinnützigen Stiftungen. Privatnützig ist, vermache das Vermögen dann der Stiftung. Die Stiftung hat beispielsweise den Zweck, den Ehemann und andere Abkommen zu versorgen, bis Ausbildung etc. Absolviert ist, bis der Lebensabend des Ehegatten erreicht ist. Und anschließend dann, wenn keine Nachkommen mehr da sind, würde man eine Satzungsänderung beschließen und anlegen, in der dann die Stiftung in eine gemeinnützige Stiftung wechselt. Das wäre ein sehr einfacher, schlanker Weg, sowas zu machen.
Ich fasse es nochmal mit meinen Worten zusammen. Wir können, solange ich noch lebe oder solange auch meine Frau noch lebt, hätte ich Zugriff auf das Stiftungsvermögen im Rahmen meiner täglichen und monatlichen und jährlichen Lebenskosten in Anführungsstrichen. Dann wären die Kinder dran und dann würde es quasi einer Gemeinnützigkeit, die ich heute schon mit ihnen festlege, oder mein Stiftungszweck, den ich heute mit Ihnen festlege, bereits zugeführt werden. Ist das korrekt?
Ganz genau. Also das ist jetzt natürlich ein exemplarischer Fall, der in der Praxis gar nicht so häufig so in der Form vorkommt, sondern man würde eher Alternativmaßnahmen, man kann Stiftungen zu Lebzeiten aufsetzen oder auch von Todeswegen. In so einer Konstellation würde sich wahrscheinlich mehr anbieten, dass man ein gemeinschaftliches Testament aufsetzt, den jeweiligen anderen Ehegatten versorgt und dann beim Versterben des letzten Ehegatten das Vermögen dann noch eine Stiftung geht. Also die wird dann auch erst mit dem Ableben des Letztversterbenden gegründet und aufgesetzt. Und die kann dann gemeinnützig oder privatnützig aufgesetzt werden.
Okay, das heißt, wir halten mal Zwischenschritte fest. Der eine ist, ich brauche ein paar Euros, damit sich das überhaupt lohnt, mit Ihnen zusammenzukommen, weil alles andere ist dann einfach auch ein bisschen, ich nenne es mal, übertötet. Das heißt, man hat dann eigentlich zu viel Gedanken gemacht um etwas, was gar nicht notwendig ist. Aber ab einer gewissen Größenordnung kann das durchaus sinnvoll sein. Das bedeutet, Sie kommen dann als Berater dazu und sagen dann den entsprechenden Familien, wenn die sich einig sind und sich nicht total verstritten haben, durchaus, was könnte denn mit dem Zweck und das Ziel, was du hast, die sinnvollste Konstellation sein?
Das ist genau richtig so. Man muss aber nur, dass da vielleicht kein, oder was wir in der Praxis häufig erleben, die Vorstellung davon, wie teuer so eine Stiftungsgründung ist, die wird häufig überschätzt. Sie haben vollkommen recht, Herr Nareike, dass man ein gewisses Vermögen braucht, weil man natürlich auch einen Verwaltungsapparat dort aufsetzt, der irgendwie auch alimentiert werden muss. Also sprich, die laufenden Kosten so einer Stiftung. Und man muss wissen, wenn man eine deutsche Stiftung aufsetzt, dann bedeutet das, sie soll sich grundsätzlich aus den Erträgen des Vermögens ernähren können und den Zweck verfolgen können. Also es soll nicht unbedingt eine Verbrauchsstiftung sein, die das Stiftungskapital selbst aufzehrt. Das sind die wesentlichen Gründe dafür, dass man eben nicht mit kleineren Beträgen, 50.000, 100.000, 150.000, unbedingt im Bereich einer Stiftung kommt. Gegründet ist eine Stiftung, aber auch sowohl im In- als auch im Ausland, für relativ wenig Geld. Darüber reden wir wirklich über wenige tausend Euro, mit denen man eine Stiftung aufsetzen kann und dann wäre sie erstmal so vorhanden. Die Ausstattung, wenn das dann auch notariell zu beurkunden wäre, die würde dann halt nochmal Geld kosten.
Eine Stiftung zu gründen kostet ein paar tausend Euro. Okay, das ist für sehr viele Menschen handelbar. Dann haben Sie von den administrativen Kosten jährlich gesprochen. Die dürften sich ja dann auch nicht deutlich höher bewegen als das. Gut, und das ist Verhältnis zu dem zur Verfügung stehenden Vermögen gesetzt. Dann kann man sich ja fast schon selbst ausrechnen, ob es sich lohnt, bei Ihnen mal anzurufen oder nicht. Ja.
Genau.
Können Sie uns kurz schildern, weil Sie selbst gesagt haben, man kann eine deutsche Stiftung gründen, man könnte natürlich auch eine ausländische Stiftung gründen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Liechtenstein mal sind, was sind denn die großen Unterschiede zwischen einer deutschen und einer liechtensteinischen Stiftungskonstruktion? Kann man das kurz zusammenfassen oder ist das nur...
Genau, also wie gesagt, wir setzen voraus, bei beiden Stiftungsarten ist es eine eigentümerlose Struktur, also sprich, es gibt keine Anteile, die irgendjemand an dieser Stiftung hält. Die Stiftung in Deutschland, eine klassische Körperschaft, die verschiedenen Steuerarten unterliegen kann mit ihren Erträgen hier in Deutschland, weil sie hier dann auch ihren Sitz hat. Also es kann Körperschaftssteuer, kann Gewerbesteuer sein, je nachdem, was dort an Einkünften erzielt wird. Bei einer liechtensteinischen Stiftung ist es so, dass sie ein recht flexibles, und das zeichnet die liechtensteinische Stiftung aus, recht flexibles Satzungsinstrumentarium hat. Es gibt also nicht eine feste Satzungsstrenge, die bei uns recht klar definiert ist, sondern sie haben dort in der Regel mehrere Dokumente, die die Wünsche des Stifters zum Teil veränderlich machen, also solange er noch lebt, und sehr individualisierbar machen. Das wesentlichste Kriterium aber, das die Stiftung unterscheidet, und das ist etwas, wo man sich gerade aus deutscher Perspektive beschäftigen muss, ist die Stellung des Treuhänders. Bei einer deutschen Stiftung haben wir so einen nicht, sondern wir haben einen Stiftungsvorstand, den setze ich auch ein als Stifter, dem kann ich auch angehören, der verwaltet quasi das Vermögen. Ich habe also noch vollen Einfluss auf die Vermögensverwaltung, wenn das eine Unternehmensstiftung ist, also die Unternehmen darunter hängen, auch unter die Unternehmensanteile, und vielleicht bin ich dann auch noch auf den unteren Ebenen weiter geschäftsführend tätig. Das ist bei der liechtensteinischen Stiftung eben deshalb anders, weil ich zwingend einen Treuhänder mit einbinden muss. Und dieser Treuhänder, der im Stiftungsrat, so nennt man die Geschäftsführung bei der Stiftung in Liechtenstein, die verwaltet im Wesentlichen das Vermögen. Ich kann dort auch Einfluss nehmen, indem ich beispielsweise einen Beirat aufsetze, dem ich auch mit angehöre, oder aber einen sogenannten Protektor, der soll den Stiftungsrat kontrollieren, und der kann auch von dem Stifter mit aufgesetzt sein. Das kann beispielsweise auch natürlich eine natürliche Person sein, hat aber den Nachteil, dass die natürliche Person auch irgendwann sterben wird und nicht mehr da ist. Deswegen könnte ich auch eine Einrichtung nehmen, eine Kanzlei, eine Bank, wie auch immer, wo ich ein Vertrauen drin habe, dass die mich eigentlich in Lebenszeiten mal gut begleitet hat und bei wechselnden Mitarbeitern dem Stiftungsrat auf die Finger guckt. Das sind die wesentlichen Unterschiede, würde ich behaupten, der liechtensteinischen und deutschen Stiftung, weil wir eben, weil ich immer aus der Perspektive Steuern komme. Ein wesentlicher Antrieb für eine liechtensteinische Stiftung ist natürlich, dass wir in Deutschland uns die Erbersatzsteuer ausgedacht haben für Stiftungen. Das gibt es so in der Form in fast keinem anderen Land. Es wirkt, eigentlich ist es zwar im Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz angelegt, wirkt aber wie eine Vermögenssteuer, weil alle 30 Jahre dieser Erbgang fingiert wird, bei dem einmal das ganze Vermögen der Stiftung der Erbschaft- und Schenkungssteuer unterworfen wird. Das ist für viele der Anreiz zu sagen, nein, der Stiftungsstandort Deutschland ist hier einfach zu unattraktiv. Deswegen möchte ich in ein Land, in dem ich eine solche Belastung nicht ausgesetzt bin. Und das ist eben vielleicht auch Liechtenstein.
Das war ein ganz wichtiger zweiter Teil Ihrer Ausführung, weil nach dem ersten Teil der Ausführung hätte ich jetzt gesagt, na, das klingt aber doch fast komplizierter und aufwendiger in Liechtenstein, als es das in Deutschland tut. Aus meiner Wahrnehmung heraus. Mhm. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber das klang zumindest so. Das heißt dann dieser... Wie haben Sie es genannt? Erbersatzsteuer. Okay, gut, das ist ja dann tatsächlich etwas, was alles andere als attraktiv ist. Und das führt dann natürlich automatisch dazu, wir sagen ja immer, Wasser sucht sich seinen Weg. Das hat sich dann, Kapital sucht sich ja auch seinen Weg und dann ist es ja eigentlich fast logisch, dass man auf solche Konstellationen setzt. Und da ist aber Liechtenstein ja wahrscheinlich nicht das einzige Land, was, Sie haben ja gesagt, dass fast in keinem Land außer in Deutschland diese Erbersatzsteuer oder was Ähnliches existiert. Das heißt, es ist dann...
Genau, also absolut. Es gab auch viele Zeiten, in denen von unseren Mandanten tatsächlich so eine Länderexpertise erstmal abgefragt wurde. Also sprich, welches Land nehme ich? Auch immer ein interessantes Land war Österreich, weil es dort keine Erbschaftssteuer gibt. Nun haben sich die Länder aber auch entsprechend wirtschaftlich entwickelt. Auch Österreich steht jetzt nicht so blendend da mit den Prognosen und Zahlen, sodass man auch dort einen Finanzierungsbedarf identifiziert. Das ist ja auch momentan der Treiber in Deutschland, dass man, also es geht meistens gar nicht darum, dass man sein komplettes Vermögen aus Deutschland oder selbst als natürliche Person auswandern möchte und nicht mehr in Deutschland seinen Wohnsitz oder sein Geschäft betreiben möchte, sondern es geht vielmehr darum, dass man Teile des Vermögens diversifiziert, also auf andere Staaten bringt und dieser Grund der Asset Protection, den die Menschen dabei entdecken, dass sie sagen, okay, Deutschland vertraue ich jetzt nicht mehr ganz mit den wirtschaftlichen, mit der wirtschaftlichen Perspektive, mit dem Verschuldungsstand, mit den Aufgaben, die wir jetzt haben. Da helfen Kriege natürlich eben auch nochmal, um es bestätigt zu wissen. Im Übrigen, also überall da, wo wir Defizite haben und wissen, da müssen wir noch ordentlich viel investieren. Das schafft nicht das Vertrauen, dass die Abgabenlast für den Bürger sinkt oder gleich behalten wird, sondern eher steigt. Da stehen aber auch andere Länder unter Druck. Spanien steht da ja nicht besser da oder andere Nachbarstaaten. Liechtenstein ragt da natürlich schon raus, weil es ein reiner Finanzwirtschaftsplatz ist. Die Größe, es hat keine Staatsverschuldung, es ist deutschsprachig. Von daher ist das, man fährt dort im Auto, je nachdem, wo man in Deutschland lebt. Nun, also ist mit dem Auto erreichbar, also man muss noch nicht mal in den Flieger steigen. Beispielsweise Stiftungssitzungen abzuhalten, mit dem Treuhänder zu sprechen, mit den Rechtsanwälten oder Steuerberatern, die man vielleicht dafür braucht. Das ist etwas, was die Wahl der Mandanten immer mehr nach Liechtenstein lenkt.
Ich glaube, eine Diskussion über die Erhöhung Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuereinführung etc. ist ja sicherlich auch nicht sonderlich hilfreich. Können Sie unseren Hörern, Herr Schneider, mal sagen, wie viele Stiftungen es, sagen wir mal, deutschen Ursprungs in Liechtenstein gibt? Gibt es da eine verlässliche Zahl oder gibt es da ein Good Guess? Oder,
Nee, das kann, also tatsächlich, das müsste ich Ihnen ehrlicherweise mal nachreichen und nochmal recherchieren lassen. Wir haben aber tatsächlich keinen, das ist ja ein sehr diskreter Bereich. Und woher das Vermögen kommt, auch das ist ein Grund, wenn ich ehrlich bin, das ist auch eine Motivation, dass Menschen sagen, ob sie Vermögen oder Unternehmensanteile in der Regel halten, dass sie sagen, sie wollen das gar nicht sollte nicht in der Presse stehen. Und von daher sind diese Vermögensausstattungen recht intransparent, auch wenn es auch in Liechtenstein ein Transparenzregister gibt, also in dem die Begünstigten vor allen Dingen aufgenommen werden. Also sprich, es ist nicht jetzt kein Darkroom oder so, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr geordneter Rechtsraum, aber eben nicht so transparent. Und mir ist noch keine Statistik über den Weg gelaufen, bei der wir gerade die Ausstattung oder eine Zahl von deutschen Stiftungsgründern in Liechtenstein bekannt ist. Es gibt eine unfassbar hohe Anzahl, das kann man auch einsehen. Jeder Treuhänder in Liechtenstein ist gelistet und dementsprechend kann man diese Zahl sehr genau abrufen. Das ist aber der Markt, also das ist ja Angebot-Nachfrage. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass es einen Rückschluss darauf zulässt, wie viele und woher die Stifter kommen.
Okay, aber wenn es keine Zahl gibt, dann kann man aber doch trotzdem auf jeden Fall sagen, dass Ihnen im Moment auf gar keinen Fall langweilig wird. Ist das
korrekt? Genau, also wenn Sie darauf hinaus wollen, ich habe bewusst bewusst jetzt nicht ganz aggressiv sagen wollen, wir wissen ja nicht, wohin wir segeln, welche weiteren Abgaben es gibt. Sie haben das Beispiel mit dem Lastenausgleich oder Vermögensteuer genannt, der immer wieder diskutiert wird. Reicht ja aber auch schlichtweg, wenn man die Abgabenlast durch bestehende Steuern erhöht. Das ist momentan ein ganz zentrales Anliegen, warum Menschen versuchen, Teil des Vermögens nach Liechtenstein zu bringen und auch eine Liechtensteinische Stiftung zu übertragen.
Sie sind ja nun schon ein paar Jahre im Business. Gab es schon mal so viel zu tun für Sie? Wie aktuell?
Ehrlicherweise, es gibt, wir hatten immer schon recht viel zu tun, weil Menschen natürlich auch immer sterben und Vermögen übertragen wird und übergeht. Wir hatten in Corona-Zeiten, war es jedem bewusst auf einmal, dass man dafür irgendwie Sorge tragen muss. Tatsächlich ist aber diese internationale Strukturierung hat enorm an Gewicht gewonnen und dementsprechend hat sich gar nicht mal unsere Auslastung, sondern vielmehr der Tätigkeitsbereich gewandelt. Wir haben nicht mehr die Familie, die nur in Krefeld schon seit drei Generationen aufgewachsen, dort das Unternehmen geführt hat und lebt, sondern wir haben eher eine Unternehmerfamilie, bei der zwei Kinder, der eine vielleicht in St. Gallen, der andere in den USA und der letztere in Bonn studiert oder sowas. Da braucht man Lösungen, bei denen auch andere Steuerarten vermieden werden. Beispielsweise, ich habe eine GmbH, die ist nun auch, hat sich gut entwickelt, habe eben, wie gesagt, diese drei Kinder, eins in Deutschland, zwei im Ausland. Ich hätte bei einem Erbfall, bei der nur die Anteile an der GmbH auf die Kinder übergehen, auf einmal neben der Schenkungssteuer auch Wegzugsbesteuerung zu beachten. Und das kann Unternehmen gefährden und dementsprechend geht es hier gar nicht unbedingt immer um den klassischen Steuerspareffekt, den ich durch so eine ausländische Stiftungsstruktur erreichen möchte, sondern ich möchte auch schlichtweg den Unternehmenszusammenhalt, aber und in zweiter Linie aber auch die Unternehmensexistenz sichern. Denn so eine Abgabenlast, so eine Wegzugsbesteuerung beträgt etwa 27% des Unternehmenswertes. Jetzt technisch nicht ganz richtig, aber die Anschaffungskosten von GmbH-Anteilen sind immer recht niedrig und der Unternehmenswert schnell recht hoch. Das liegt insbesondere auch daran, weil für steuerliche Zwecke für die Bewertung der durchschnittliche Gewinn der letzten drei Jahre mal einem Faktor von 13,7%. Jeder, der Zuhörer, der vielleicht ein bisschen aus dem Finanzbereich kommt, weiß, dass das ein extrem hoher Faktor ist und auch ganz, ganz häufig zu unrealistischen Unternehmenswertungen führt. Wenn also auf dieser Bemessungsgrundlage dann eine Steuer festgesetzt, nur aufgrund eines Erbfalls, weil mein Sohn oder meine Tochter dann gerade im Ausland lebt, dann ist das ein so unbilliges Ereignis, dass es unbedingt zu verhindern gilt.
Klingt jetzt aber auch nicht nach einer Konstellation, die es noch nie gegeben hat, die es selten gibt und die es nie wieder geben wird, sondern das sind ja durchaus Konstellationen, die häufig vorkommen. Und das Interessante dabei ist, die sehr, sehr viele unserer Zuhörer sind in der sind bei Banken oder als freie Finanzberater tätig. Die werden regelmäßig mit diesen Konstellationen konfrontiert sein. Und wer bis jetzt noch nicht gemerkt hat, dass das absoluter Obacht unterliegt, eine solche Konstellation, der darf sich natürlich auch gerne mit der Kanzlei Luther mal in Verbindung setzen, mit dem Herrn Schneider. Vielleicht gibt's da Konstellationen, die für Sie sicherlich auch noch interessante Tätigkeiten mit sich bringen. Das war jetzt der Werbeblock für Sie und für Ihre Kollegen natürlich in anderen Kanzleien, weil Sie sind ja nicht die Einzigen, die das in Deutschland...
Herzlichen Dank für den Werbeblock, aber tatsächlich wollen wir hier sensibilisieren. Und Sie haben vollkommen recht, gerade die Kollegen aus der Bankenwelt. Wenn man Kredite begibt, weil man sich ein gut laufendes Unternehmen, also Unternehmenskredite gibt, sollte man natürlich auch so eine Situation mit einpreisen. Sie wird auch in der Regel mit eingepreist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber diese Steuerbelastung, die ein Unternehmenserfolg hier natürlich konterkarieren kann und insbesondere dann auch die Bonität beeinträchtigen kann, die wird und ist einfach zwingend zu berücksichtigen.
Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen unterschätzt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man ja sich mit der Endlichkeit auch nicht so richtig auseinandersetzen möchte. Aber ich glaube, alle Beteiligten sind sensibilisiert auf dieses Thema. Ich glaube, das Magazin, mit dem ich zusammenarbeite, Fonds Professionell, die haben auch schon reichlich häufig darüber berichtet. Ich glaube, es kommt jetzt nochmal ein anderer Drive rein, einfach durch diese ganzen Diskussionen, die eben entstehen. Wie finanziert sich der Staat und wo kann man vielleicht noch ein bisschen in die Tasche greifen. Jetzt lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs, lassen Sie mich eine Frage stellen, die mir total wichtig ist und dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also die Frage, die mir total wichtig ist und immer total wichtig ist, ist, Herr Schneider, was stimmt Sie optimistisch für die nächsten Monate und Jahre für Deutschland? Jetzt nicht für Ihre Kanzlei, sondern für Deutschland. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, hey, wir sind eigentlich schon auch ein Schrittchen weitergekommen oder sagen Sie, oh, das wird schwierig, die ganze Nummer?
Nee, es wäre also schwierig, wird es, aber ich glaube, Herausforderungen musste sich Deutschland ja auch schon immer stellen. Und wenn nicht jede Tendenz, die wir verspüren in der nachfolgenden Generation, die nicht mehr wirklich anpacken will, dass wir nicht mehr die Dichter und Denker sind, die einst beschrieben wurden, da muss man auch trotzdem sagen, das sind alles Tendenzen, die zwar nicht optimistisch stimmen, aber dennoch wir nicht so schlecht aufgestellt sind. Es wird Wege, auch wirtschaftliche Wege aus der Krise geben und ein Teil dessen wird eben aber auch in Strukturen sein und liegen. Also sprich, und das macht meine Arbeit auch so viel Spaß. Sie hatten nun mal, um da nochmal vielleicht ein bisschen weiter, das haben Sie gar nicht jetzt, Herr Nareike, aufgeworfen, aber mit einer vorigen Frage, wenn wir beispielsweise jetzt die Lichtensteiner Stiftung nehmen, das Produkt, wofür wir Werbung machen, sondern wir schauen uns ja eben an, wir versuchen eine Lösung zu finden. Und das kann für den einen eine ideale Lösung sein, für den anderen passt es einfach gar nicht. Wir hatten die verschiedensten Kriterien dafür herangezogen, welche denn, Vermögen, die Vermögensstruktur ist dafür entscheidend, was will ich ja überhaupt erreichen, das sind alles Punkte. Wenn ich über Stiftungen nachdenke, und das gilt sowohl für die in- als auch für die ausländische Stiftung, habe ich die Möglichkeit, und Vermögen zusammenzuhalten und für die nachfolgende Generation oder gemeinnützige Zwecke fruchtbar zu machen. Sie unterliegen, wenn sie im Ausland sind, sogar einem sehr begünstigten Steuersystem. Und das sind nur Beispiele für gelungene Unternehmensnachfolgen, die sowohl dem Unternehmen, also Arbeitsplätze sichern, dem Standort Deutschland sicherlich helfen. Natürlich ist das nur ein kleiner Teilbereich mit Ihrer Frage adressiert haben. Aber das sind sicherlich Themen, die, wenn wir da intelligent vorgehen, helfen, auch Krisen zu bewältigen. Ganz egal, ob das persönlicher Natur sind oder wirtschaftlicher Natur.
Dazu führt, dass der Mittelstand, und das ist ja hauptsächlich die Zielgruppe, resilienter gemacht wird, auch gegen solche Einflüsse und die Übergaben und die Übernahmen dadurch schlicht und ergreifend wirtschaftlicher gemanagt werden können.
Ganz genau. Man muss einfach sagen, das ist ja auch der Grund, warum der Gesetzgeber im Rahmen der Erbschaftssteuer akzeptiert hat und eben auch bewusst angelegt hat, dass unternehmerisches Vermögen vom Grundsatz her begünstigt werden muss, also steuerfrei gestellt werden muss in bestimmten Maße. Dass das immer wieder auf dem Prüfstand steht, sehen wir an den anhängigen Verfahren jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht, wo eigentlich auch für Ende dieses Jahres eine Entscheidung erwartet wurde. Wir kennen das. Es besteht absolute Rechtsunsicherheit für die Assetklasse Immobilie. Also jeder, der viel in Immobilien investiert hat, ist ja verschiedensten Steuerarten ausgesetzt, aber eben auch der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Das ist deswegen so fatal, weil es natürlich keine liquide Assetklasse ist. Also sprich, habe ich hier über Generationen in Wohnungsunternehmen oder in andere Immobilienklassen investiert und es nur durch den Erbgang dazu kommt, dass ich auf einmal eine mittlere Steuerlast von 27% auf einmal zu zahlen hätte, führt das auch dazu, dass ich Teile des Immobilienbestandes gegebenenfalls auch zu Unzeiten zu veräußern hätte. Diese Veräußerung muss keinesfalls unbedingt immer steuerfrei geschehen, nur weil wir ja noch die Steuerbefreiung kennen, 10 Jahre die Immobilie bei mir, ein Privatvermögen und dann kann ich sie steuerfrei veräußern. Das hängt ja davon ab, wie ich das Vermögen strukturiert habe. Ich komme dann schnell auch auf Abgabenlasten bis zu über 70%. Und das ist etwas, was unbedingt geplant werden muss, weil der Vermögensabfluss zu diesen Zeiten, eben vielleicht auch dann, wenn die Immobilienpreise so jetzt nicht unbedingt ganz weit oben sind, darum gehen muss man vorbauen.
Das, was ich sehr häufig schon in meinem Podcast gesagt habe, ist, müssen ist immer schlimmer als können. Und das wäre auch wieder ein typisches Beispiel. Dann muss ich beispielsweise eine Immobilie verkaufen, um die Steuer zu bedienen. Und das kommt nie zur richtigen Zeit. Denn spätestens der Verkäufer kriegt es, der Käufer kriegt es immer ein bisschen mit, dass man da gewissen Druck hat, wenn eine Immobilie seit 50, 60 Jahren im Familienbesitz war und die muss dann veräußert werden. Das kriegt jeder Markt mit. Dann das einfach Geld. Ja? Und das ist natürlich etwas, was zu vermeiden gilt, neben vielen anderen Dingen auch. Das heißt, ich darf noch mal kurz zusammenfassen. Wir konnten, glaube ich, über Liechtenstein, es ist kein Drogengeld, was nach Liechtenstein geht. Es ist auch kein Waffenhändlergeld, sondern es sind ganz seriöse Konstruktionen, die gefunden, gebaut und angeboten werden, die viele Menschen unter anderem mitbegleiten und einfach aber auch für jeden dann die beste Konstellation herausarbeiten in wahrscheinlich vielen Gesprächen mit vielen Teilen der Familie, um die es da auch geht. Deswegen konnten wir zumindest mal sagen, Liechtenstein ist völlig legal und die Konstruktionen, die da gefunden werden, sind völlig legal. Es ist nicht so, wie man das vielleicht noch im Hinterkopf hat, sondern es gibt einen guten Grund, warum man das in Liechtenstein macht. Den haben sie, glaube ich, auch schön herausgearbeitet. Und das war ganz wichtig, dass wir das einfach mal besprechen, nicht, dass das so stigmatisiert wird, weil es einfach nicht so ist. Und es wäre, glaube ich, ein leichtes, Deutschland zu einem Liechtenstein zu machen, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllen würde, die man aber leider nicht bereit ist zu erfüllen.
Das wäre so und richtig. Und auch das vielleicht nochmal, ich habe wir arbeiten viel im internationalen Kontext, also auch mit verschiedensten Ländern. Ich habe selten eine Jurisdiktion gesehen, bei der gerade in dem Stiftungsbereich Mandate nicht mehr fortgeführt werden, wenn eben, genauso wie Sie es gesagt haben, beispielsweise der Unternehmensgegenstand nicht wirklich auf legalen, rechtsstaatlichen Füßen beruht. Denn Liechtenstein ist auch Reputation sehr wichtig. Von daher, dort gilt es, das ist auch ein Kontrollinstrument für den Stifter, dass das Vermögen dort vernünftig, wenn ein Treuhänder da missbaut, dann wird er sicherlich, war das die letzte hatte Ihnen den Wettbewerb dort beschrieben anhand der Anzahl der Treuhänder dort. Das ist etwas, was ich glaube, weniger gefürchtet werden muss, als es weitläufig verbreitet ist, das Geld also in fremde Hände zu gehen. Das ist tatsächlich in der tatsächlichen Praxis nicht so. Man hat als Stifter zu Lebzeiten ohnehin noch relativ lange einen starken Einflussbereich. Entweder auf Ebene der Stiftung in Form des Beirats oder wie gesagt über den Protektor, aber ja eben auch, und das ist bitte auch immer zu unterscheiden, bin ich selbst noch aktiver Unternehmer, also Geschäftsführer meiner KGs oder meiner GmbHs, also meiner operativen Gesellschaften, dann hängen die ja nur unter der Stiftung. Und dort habe ich weiterhin das Sagen über jede Entscheidung, die ich unternehmerisch fälle. Also sprich, es ist nicht unbedingt nur eine Struktur, sowohl eine deutsche Stiftung als auch eine ausländische Stiftungsstruktur, in der ich alle Zügel aus der Hand gebe, sondern es ist lediglich, dass ich die Inhaberstruktur von mir löse auf ein Vehikel, das nicht sterben kann.
Okay, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Schlusswort, um auch dieses Stiftungsmythos etwas näher zu beschreiben. Es werden auch keine Bargeldkoffer von A nach B gebracht und es werden keine, eine Due Diligence wird gemacht, die ist auch, wie Sie sagen, gerade in Liechtenstein besonders ausführlich. Das wollen wir auch nochmal ganz klar rausstellen. Und ich glaube, uns ist gelungen, ein paar Informationen zu geben, wofür eine Stiftung sinnvoll sein kann, für welchen Personenkreis es interessant sein kann. Ich glaube, die demografische Entwicklung wird dafür sorgen, dass in den nächsten 10 Jahren und 15 Jahren noch viele Unternehmensübergänge stattfinden müssen. Aber wir können froh sein, wenn wir dann so Profis an der Seite wissen, wie Sie das sind und Ihre Kollegen. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, das Telefon wird nicht mehr stillstehen bei Ihnen. Wir müssen mal gucken, ob wir in die Shownotes Ihre Adressdaten eingeben oder nicht. Wenn nicht, gerne über mich Kontakt suchen. Und dann werde ich eine Vorauswahl treffen. Damit wir gucken, wen ich zu Ihnen durchlasse. Also ich werde der Türsteher für Sie werden. Ja. Also vielen Dank für Ihre Zeit. Toll, dass es geklappt hat. Und danke für die Einblicke.
Danke, Herr Namaka.
Eine Produktion von Faux Professionnel.